Hallo Emily.
Hallo Marc.
Na, wie geht's dir?
Gut, es ist Samstagvormittag, nicht mehr morgen. Ich glaube, man kann jetzt nicht mehr morgen sagen. Samstagvormittag und ich glaube, ich mag das, wenn wir morgens oder vormittags aufnehmen. So cozy dann alles und es ist Wochenende und ich glaube, es ist ein bisschen entspannter als so unter der Woche am Nachmittag. Das macht mir Spaß, also jetzt aufzunehmen. Und die Sonne scheint, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, weil wir wollen auf den ersten Weihnachtsmarkt gleich.
Fühlt sich ein bisschen falsch an, oder?
Ja, schon. Und es war jetzt die letzten Wochen so kalt und grau und neblig und so diesen Vibe mochte ich sehr, weil ich schon sehr so in Weihnachtsstimmung kam. Und jetzt bin ich aufgewacht heute Morgen, es war so Sonne und blauer Himmel und also ist schön auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich gerade in der Stimmung dafür bin. Ich bin so für grau und neblig und Weihnachtsmarkt und dick einpacken.
Ja, verstehe ich. Ich habe mich auch irgendwie schon darauf eingestellt, dass jetzt der Winter begonnen hat und der Herbst auch so langsam zu Ende ist, der auch sehr kurz war. Aber ja, man muss sich irgendwie alle 2 Wochen mal wieder neu einstellen, neu einpendeln. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen nervig und ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, dass wir trotzdem eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt haben werden.
Ja, wie krass ist es, dass einfach im fast schon einem Monat Weihnachten ist?
Ja, das
stimmt. Oder 5 Wochen oder so? Was haben wir den 16.? Also noch ein bisschen mehr als einen Monat. Aber guck mal raus, es sieht nicht so aus, als hätten wir bald Weihnachten. Das ist so krass. Aber können wir bitte unbedingt so in der Woche vor Weihnachten, so die letzte Folge vor Weihnachten, machen wir eine Weihnachtsfolge,
oder? Eine Weihnachts-Special-Folge.
Ich liebe Weihnachten. Ich freue mich so. Ich mag unbedingt ganz viel über Weihnachten reden. Glaubst du, Weihnachten ist ein Special-Twist von mir?
Ich glaube irgendwie schon, ja? Ja.
Ich liebe Weihnachten. Guck mal, ich muss schon fast weinen, weil ich mich so freue darauf.
Süß.
Naja, genug von Weihnachten. Jetzt genießen wir erstmal das sonnige Wetter. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Ich habe schön ausgeschlafen. Das hat gut getan. Und ich freue mich aufs Wochenende. Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt. Ich freue mich auf den ersten Glühwein. Da habe ich ein bisschen Lust drauf. Und ich freue mich auf den Türkenschanzpark, in den wir gehen werden, weil das ein sehr, sehr schöner Park ist hier in Wien, wo ich mich sehr wohl fühle und gerne spazieren gehe. Und insgesamt freue ich mich, dass Wochenende ist.
Mhm.
Und ja, das geht gerade so in mir vor. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich.
Oh, schön. Sehr gut. Wollen wir loslegen mit der ersten Kategorie?
Das klingt super.
Nice.
Emily.
Marc.
Gab es denn diese Woche entweder einen What an Autism-Moment oder einen Ups-Autismus-Moment?
Moment. Ja, gute Frage. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Du glaubst nicht?
Richtig schlecht jetzt hier für unseren Content, für unseren Podcast, aber
denk dir was aus.
Ist dir was zwischen uns aufgefallen einen Moment? Weil es war echt eine entspannte Woche eigentlich. Ich bin so durchgeflutscht, ohne weirde Momente gefühlt. Also natürlich, es gab so ein paar weirde Momente, aber die haben jetzt, glaube ich, nichts mit meinem Autismus zu tun. Ich habe nichts. Hast du was?
Krass, cool. Schön erstmal.
Mhm.
Ich habe dich nur diese Woche so ein bisschen distanzierter wahrgenommen.
Ah, ja, stimmt.
Das auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Moment, das ist eher so eine Momentaufnahme vielleicht.
Ja. Weil die Phasen gibt es ja immer wieder, da wollten wir eh auch mal drüber reden. Aber das ist so schlimm. Guck mal, wir sind jede, also vor allem ich sag in jeder Folge so, ja, darüber wollten wir eine gesonderte Podcast-Folge machen. Aber so über dieses Thema, was so Nähe angeht und Berührung und so das alles, will ich mal eine gesonderte Podcast-Folge machen.
Das
oder?
Machen wir.
Weil es gibt schon so, wie du gerade meintest, es gibt so Phasen, wo ich gar keine Lust habe, irgendwie angefasst zu werden oder ja, so Nähe, so physische Nähe zu haben. Ja, stimmt, das war die Woche. Das stimmt, das tut mir dann auch immer ein bisschen leid.
Das braucht's nicht.
Ach so.
Nein, das braucht dir überhaupt nicht leid zu tun. Das weiß ich ja, dass es diese Phasen gibt. Und ja, klar, manchmal fühlt sich das irgendwie dann für die andere Person komisch an und man weiß nicht, was so richtig los ist.
Mhm.
aber eigentlich weiß ich auch, was los ist. Insofern.
Ich glaube, ich muss dich manchmal so dran erinnern, einfach, dass alles gut ist gerade. Ja, und ich mag
mit mir zu
ja,
tun
ja, voll. Ich habe das Gefühl, du vergisst, was ja auch verständlich ist. Du bist dann immer so, was ist jetzt los? Und dann muss ich immer sagen, Marc, ist alles gut. Ich mag gerade einfach nicht so nah sein. Ich bin so ein bisschen für mich dann so 2-3 Tage vielleicht.
Ja, voll. Na, das wäre jetzt das Einzige, was mir eingefallen wäre. Aber sonst erstmal cool, dass es nicht irgendwie einen Obstatismus-Moment gab.
Ja.
Dann können wir direkt weiter rasen zur zweiten Kategorie. Und ich muss mir jetzt ganz spontan was einfallen lassen.
Ei, richtig schlecht vorbereitet.
Ja, schlecht vorbereitet, das stimmt. Aber mir fällt was ein. Vielleicht, wir hatten jetzt immer so Stresssituationen, die so ganz gezielt ja auch so ausgewählt waren, weil es auch einfach sehr interessant ist. Aber, weil es mich interessiert, hier in der Nähe ist der Prater. Und da gibt es so eine ganz große Hundezone, wo ganz viele Hunde frei rumrennen können. Und unser Hund halt dementsprechend auch. Und da gehen wir sehr gerne hin. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie fühlst du dich da? Wie ist das auf der Autismus-Freundlichkeitsskala? Und ja, wenn wir mit Cosmo in der Hundezone im Prater spazieren sind und da noch tausende andere Hunde rumhüpfen und springen und rennen. Und ja, doch auch relativ viele Menschen, aber mit denen hat man nicht so viel zu tun. Deshalb hätte ich das gerne mal eingeordnet.
Ja, also ich liebe den Prater, also den grünen Prater. Vor allem halt mit Cosmo. Im Moment können wir da leider nicht hingehen, weil Cosmo ja einen Bandscheibenvorfall hatte und er darf nicht mit anderen Hunden spielen, was sehr, also ich merke das auch an uns so, dass, oder jedenfalls an mir, dass mir das fehlt, da hinzugehen. Ich glaube, ich muss da vielleicht einfach mal ohne Cosmo hin, damit ich trotzdem dieses Prater-Feeling habe. Und ja, also es ist so ein bisschen zwiespältig. Einerseits beruhigt mich das mega. Also einfach, ihr könnt euch das vorstellen, das ist eigentlich wie ein kleiner Wald. So, also der grüne Prater ist so ein Park und dann gibt es so einen Abschnitt, oder es gibt ganz viele Abschnitte, aber da, wo wir gerade drüber reden, das ist so ein Abschnitt, der halt dann so von Park in Wald übergeht. Und da ist komplett Hundezone. Also das ist nicht eingezäunt oder so, das ist einfach wie so ein Hundewald. Und da dürfen alle Hunde einfach ohne Leine rumlaufen.
Und dieser Wald ist auch wirklich riesig.
Ja,
also
ja.
Der ist echt, echt groß.
Ja, voll. Und das ist mega schön und mich beruhigt es so sehr, auch einfach dann zu sehen, wie glücklich Cosmo ist, wenn er einfach rumrennen kann und so. Und ja, ich mag das richtig gerne. Es ist auch immer voll schön zu sehen, wie gut er das macht. Ich finde es immer wieder faszinierend. Also natürlich wissen wir, dass das ein gut erzogener Hund ist, so, aber wenn er da so frei rumrennt und so, mich macht das so glücklich, dass er dann direkt auf dem Absatz kehrt macht, wenn wir ihn rufen und sowas. Und ja, wie gut das alles funktioniert, ist sehr schön. Und einfach so durch den Wald spazieren und so, ist einfach toll. Jetzt kommt aber das Aber. Und das Aber sind ein bisschen die anderen Hunde. Also das ist so lustig. Ich habe einen Hund jetzt seit über 6 Jahren. Aber ich würde schon sagen, ich habe ein bisschen Angst vor anderen Hunden. Und vor allem vor anderen Hunden in Bezug auf Cosmo. Aber auch einfach, weil wir da jetzt schon 2 echt richtig scheiß Situationen hatten mit anderen Hunden, die Cosmo angefallen haben und gebissen haben. Und ich vertraue anderen Hunden einfach null. Vor allem, wenn die eine gewisse Größe haben oder ja, Cosmo ist halt relativ klein und zierlich und so. Und den kann man easy umhauen. Das ist dann schon so ein Stressfaktor. Also ich meine, da im Wald ist noch nie was passiert, weil eigentlich weiß man auch so, da gehen nur die Leute hin, die ihre Hunde im Griff haben und die wissen, die verstehen sich mit anderen Hunden. Deswegen passt es schon, aber trotzdem, wenn da so viel los ist und Cosmo dann so rumrennt und so viele andere Hunde dann auf ihn zurennen und so richtig mag er selbst es auch nicht. Also Cosmo ist auch so ein ziemlicher Einzelgänger eigentlich. Das stresst mich dann schon. Deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall, also, boah, das ist schwierig, weil einerseits liebe ich es, andererseits bin ich schon immer so ein bisschen gestresst. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass Cosmo vielleicht wegrennt.
Aber ich finde, du kommst immer sehr erholt aus der Hundezone
ja,
auf jeden Fall raus.
Voll.
Deshalb würde ich, ja klar, es geht um
deswegen ist gerade voll auch schwierig auch einzuordnen.
Ja, gute Frage.
Sehr gute Frage. Ich sag 7,5 von 10.
Dreiviertel voll.
Ja.
Skala.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, oder?
Ja, vielen Dank für diese Einordnung.
Danke für die Frage.
Diese Einschätzung. Jetzt weiß ich mehr, wie du dich fühlst, wenn wir mal wieder in der Hundezone sind.
Voll. Und große Empfehlung für alle Menschen, die mal in Wien sind, geht in den Grünen Prater. Und auch in den Würstelprater heißt der, ne?
Ja, irgendwie der, sowas.
Also auch in den richtigen Prater.
Amusement Prater. Prater.
Prater. Also den Freizeitpark Prater. Das ist auch lustig. Also das ist... könnten wir da vielleicht auch mal wanken auf Autismusfreundlichkeitsskala. Oh, das wäre dann ein bisschen anders als der grüne Prater, aber trotzdem liebe ich es irgendwie.
Dann müsst ihr euch aber noch für gedulden.
Yes.
Und ja, auch wenn ihr keinen Hund habt, spaziert durch diese Hundezone, weil da gibt es immer viel zu sehen und das ist sehr süß.
Ja.
Na gut, so. Worum soll es denn heute gehen?
Ja, kommen wir mal zum Thema. Also, wir haben uns gedacht, wir haben so ein paar Einstiegsfolgen gemacht und ihr habt uns jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt, würde ich sagen, also denke ich mal. Und wir wollten nicht direkt am Anfang so mit dem großen Thema beginnen, deswegen haben wir ein bisschen gewartet. Aber wir dachten uns, jetzt ist mal Zeit dafür, weil das, glaube ich, auch für viele Leute sehr interessant ist, über meine Diagnosegeschichte zu reden, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben uns nur auch gedacht, weil es eben so viel ist und wir über so viele verschiedene Dinge reden, dass wir das Ganze auf zwei Teile aufteilen möchten. Und heute geht es erstmal irgendwie um die Jugend, um dein junges Erwachsenen-Dasein. Und im nächsten Teil werden wir uns dann ganz speziell mit dem Autismus befassen, also mit der Autismusdiagnose. Und jetzt erstmal so der Weg dahin und ja, was halt da irgendwie auch alles passiert ist.
Ja, genau. Also so auch vorherige Diagnosen und so und wie ich mich einfach gefühlt habe. Und genau, im zweiten Teil geht es dann konkret um diese Diagnose, wie das erstellt wurde, wie das alles abgelaufen ist, weil das finde ich auch mega spannend und ich hatte da wirklich Riesenglück. Also das ist wirklich so gut gelaufen bei mir. Und wie lange ich auch da drauf warten musste und sowas. Genau, das erzählen wir dann im zweiten Teil, würde ich sagen. Okay, ich hoffe, also ich meine, guck mal, ich wurde Anfang diesen Jahres diagnostiziert. Das heißt, ich habe 25 Jahre gelebt, ohne die Diagnose zu haben. Das heißt, es gibt sehr viel zu erzählen.
Das stimmt.
Und ich hoffe, du kannst mich da ein bisschen lenken und
leiten
und mich zurückholen, wenn ich zu sehr abschweife und das ein bisschen vielleicht einsortieren oder so, weil wir wissen alle, ich kann sehr gut abschweifen und lange erzählen.
Das stimmt.
Vor allem bei so einem Thema, was mir so wichtig ist, wie das. Okay.
Wo fangen wir denn an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach so ein bisschen bei der Kindheit an, oder? Oder nee, wir fangen an, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir oder ich mich mit dem Thema Autismus beschäftigt habe und dann zur Kindheit, Jugend erwachsen werden, würde ich sagen.
Passt.
Also, das war irgendwie ganz lustig. Also das Ding ist, ich war schon länger in Therapie und dann habe ich aber quasi mit meiner Therapeutin Schluss gemacht. Keine Ahnung. Das war dann auch gegen Ende irgendwie alles ein bisschen schwierig mit ihr. Und ich musste mir eine neue Therapeutin suchen. Und wie alle wahrscheinlich wissen, es ist ein sehr nerviger und langwieriger Prozess. Ich hatte dann aber ein Erstgespräch bei einer Therapeutin. Und so ein bisschen davor, würde ich sagen, so ein paar Wochen davor oder ein, zwei Monate, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich dem Marc was erzählt. So ein bisschen aus Witz. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, so genau. Aber ich habe Marc so aus Witz erzählt. Also ich habe mich selbst halt gar nicht ernst genommen in dem Moment. Ich weiß noch, ich habe als Kind irgendeinen Film geschaut. Ich weiß nicht mehr, was, oder irgendeine Doku. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber es ging um einen autistischen Jungen. Ich war noch echt klein. Ich war in der Grundschule, glaube ich. Und dann habe ich Marc so erzählt, als Kind hatte ich so eine Phase, da dachte ich, ich wäre autistisch. Und war so, so Marc, als Kind, dachte ich das mal. Und so in dem Moment hast du mich so voll ernst angeguckt. Oder, keine Ahnung, so mich einfach nur angeguckt und halt nicht gelacht, so wie ich, sondern hast mir einfach so gesagt, so ja, habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht oder irgendwie sowas, oder?
Und irgendwie, das könnte schon sein.
Das könnte sein oder irgendwie so. Und ich habe mir halt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie mehr so richtig, also natürlich kam das immer wieder mal, wenn ich irgendwie Sachen gehört habe über AutistInnen, aber so richtig konkret Gedanken habe ich mir nicht darüber gemacht, weil ich halt dieses Bild im Kopf hatte von dem Jungen, der hochbegabt ist und irgendwie, keine Ahnung, mit 12 schon Mathe studiert und halt, ja, ihr wisst, dieses stereotype Bild vom autistischen Jungen. Deswegen dachte ich, okay, ich bin schon irgendwie, fühle mich oft irgendwie anders, aber ich kann ja nicht autistisch sein, ich bin so ja nicht. Ich interessiere mich ja nicht für Züge, so mäßig.
Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr so konkret, warum ich das in dem Moment so gesagt habe. So rückblickend fallen mir natürlich ein paar Sachen ein, einfach weil ich damals auch schon gemerkt habe, dass so bestimmte Verhaltensmuster einfach immer wieder kamen. Oder irgendwie du ganz spezielle Vorstellungen von verschiedenen Situationen hattest, was ich so einfach von anderen Menschen noch nicht kannte. Und ich bin absolut kein Experte so in der Richtung, aber es gab schon Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Meine Mutter arbeitet auch in so einem Bereich, da haben wir ab und zu mal drüber geredet. Sie ist Integrationshelferin und hatte auch mal ein Kind, was sie betreut hat mit Autismus. Aber da haben wir uns dann halt auch so ein bisschen über Autismus selbst unterhalten. Und so, es gab einfach so ein paar Sachen, die einfach ein bisschen hängen geblieben sind und wodurch ich irgendwie so ein bisschen den Autismus kennengelernt habe. Aber ja, es war in dem Moment auch viel mehr so einfach so ein Gefühl, was ich hatte, was ich, glaube ich, auch eh immer mal ansprechen wollte. Aber so, wann sagt man einer Person, hey, ich glaube, du hast Autismus, so. Und deshalb habe ich da irgendwie diesen Moment dann auch so ein bisschen für mich gesehen und habe den genutzt. Und ich glaube, dadurch ist dann auch relativ viel so ins Rollen gekommen.
Ja, also ich glaube, das war wirklich so der Moment, in dem es so ein bisschen Klick gemacht hat, weil ich auch gemerkt habe, wie ernst du diese Sache nimmst. Weißt du, und ich war so witzig und habe mich selbst gar nicht ernst genommen und du warst so. Und das hat mir sehr geholfen, glaube ich, in dem Moment. Genau, und dann war das aber, und dann habe ich, keine Ahnung, das auch wieder so ein bisschen, wie gesagt, dann auch wieder nicht so richtig ernst genommen und war so, ah, das kann doch nicht sein, bla bla bla. Aber es war schon so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich glaube, ich habe da auch schon so ein bisschen angefangen, mich zu informieren. Und dann hatte ich eben dieses Erstgespräch bei einer neuen Therapeutin und habe ihr so meine Story erzählt und meine vorherigen Diagnosen und so. Und da kam das dann halt auch wieder zur Sprache. Und dann war, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und da meinte sie aber so, okay, ja, das wäre schon gut, es mal testen zu lassen. So offiziell halt. Und das war dann aber auch, dann wurde ich so entlassen aus dem Gespräch. Und ich weiß nicht, so Erstgespräche sind halt so, man erzählt alles und dann wird man aus dem Gespräch entlassen und dann kann es ein halbes Jahr dauern, bis die sich wieder melden. So, und so war es dann auch. Es war sogar länger, es war ein Jahr.
Das war das von der Uniklinik, oder?
Ja, in Mainz noch. Voll. Ja, und dann wurde ich so mit diesen Infos entlassen und dann war halt dieses Autismus-Ding noch präsenter in meinem Kopf. Aber irgendwie hatte ich auch nicht wirklich dann Hilfe so oder wusste nicht, wie es jetzt weitergeht, wusste einfach, okay, ich muss jetzt warten, bis die sich melden. Und wusste aber auch, okay, es kann jetzt richtig lang dauern, bis sie sich melden. Und das war alles so ein bisschen, oh, ich war dann komplett überfordert. Und ich habe in dem Moment auch mit niemandem drüber geredet, außer halt mit dir. Das ist halt sowas, wenn das im Raum steht, dann will ich das auch nicht ansprechen, bis ich einfach weiß, was Sache ist. Und so habe ich es dann auch gemacht, auch mit meinen Eltern zum Beispiel. Erst als ich dann wirklich die Diagnose hatte, was sich dann halt echt gezogen hat, habe ich das halt angesprochen. Genau. Aber ja, dann hatte ich dieses halt Erstgespräch und wie schon gesagt, das war dann so ein bisschen, wurde ich so ein bisschen ins Leere geschickt und dann habe ich richtig angefangen, mich darüber zu informieren. So, und habe ganz viele, ich habe Podcasts gehört, Sachen gelesen, TikTok-Videos angeschaut. Ich muss sagen, da gibt es so gute Sachen zu, also einfach gerade zu Frauen, die Erwachsenenalter oder in der späten Jugend erst diagnostiziert werden, weil es halt einfach jetzt erst so in den letzten Jahren wirklich drüber geredet wird, wie Autismus bei Frauen aussieht und wie krass sich das unterscheidet von Autismus bei Jungen. Und dass da aber halt nie richtig drauf geachtet wurde und dass das auch der Grund ist, warum so viele Frauen erst so spät diagnostiziert werden, weil sie halt einfach ganz andere Verhaltensweisen zeigen, weil sie auch viel mehr maskieren im Alltag, weil sie sich viel krasser anpassen, weil ihnen oft gesagt wird, keine Ahnung, du bist einfach das stille Mäuschen oder stell dich nicht so an oder keine Ahnung. Und bei Jungs ist einfach so häufig schon im Kindesalter beachtet wird und man merkt, okay, der ist anders und wir lassen den jetzt mal testen. Ja, damit habe ich mich dann sehr viel auseinandergesetzt. Ich habe viel, glaube ich, geweint. Ich war aber auch gleichzeitig sehr erleichtert, weil ich endlich was gefunden habe, was irgendwie so passt, wo ich auf einmal gemerkt habe, so, okay, irgendwie, ich checke mich gerade so krass. So, und da kommen wir dann auch so vielleicht ein bisschen so zu der Kindheit und zur Jugend. Es war einfach immer so, ich wusste, dass ich in dieser Folge weinen werde, aber ist ja auch okay. Es war einfach immer so, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach anders so. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie so, ja, anders als die anderen und ich habe nie verstanden, warum. Und ich muss sagen, jetzt so Kind, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Das war alles wirklich toll. Ich hatte eine tolle Zeit im Kindergarten und in der Grundschule. Ich hatte FreundInnen. Aber trotzdem würde ich sagen, gab es schon Momente, wo ich mich jetzt zurückerinnere und mir einfach vieles klar wird. So auch wenn ich nach außen hin immer glücklich war irgendwie und wie gesagt Freundinnen hatte. Ich glaube, ich habe da auch schon viel maskiert und viel einfach versucht reinzupassen. Und ja, ich weiß noch so vor allem in der Grundschule, ich habe einfach immer mir gewünscht, normal zu sein. Keine Ahnung, was das heißen soll, normal zu sein. Aber ich glaube, als Kind hat man da irgendwie vielleicht so eine Vorstellung.
In was für Momenten hast du dich denn nicht normal oder anders gefühlt?
Oh, ich glaube, da gab es gar nicht so konkrete Momente. Einfach so generell. Ich habe einfach generell gemerkt, irgendwie fühle ich mich anders. Und warum bin ich nicht einfach so wie die anderen Mädels? So in der Grundschule, die irgendwie gefühlt cooler sind oder schöner oder alles einfach schaffen oder mehr Freunde haben oder irgendwie Leistungsturnerin sind oder wo alles läuft irgendwie. Und wie gesagt, ich hatte wirklich eine schöne Kindheit und eine tolle Familie und es war alles schön. Aber trotzdem gab es halt Momente damals schon, wo ich einfach, ja, mich anders gefühlt habe.
Also es ist rückblickend mehr so ein Gefühl, nicht was, ja, ja, wo du es irgendwie dran festmachen könntest. Vielleicht hattest du einfach irggendwie mehr Schwierigkeiten als andere Kinder.
Ach so. Nee.
Mit Kindern dich anzufreunden oder irgendwie bei Geburtstagen dabei zu sein oder also so, gibt es sowas, du? Sowas meine ich.
Ja, also wie gesagt, ich hatte Freunde in der Grundschule und es ist auch schwierig, das jetzt so im Nachhinein alles, ja, irgendwie auszuklamüsern. Das war dann natürlich auch während der Diagnose ein Thema. Aber ich glaube schon, jetzt zurückblickend, dass ich war schon immer ein sehr ruhiges Mädchen, bin ich immer noch, und habe mich sehr zurückgenommen und wollte nie im Mittelpunkt stehen und so. Und ich hatte Freundinnen in der Grundschule und im Kindergarten. Ich habe lustige Kindergeburtstage gefeiert und so. Aber ich glaube nicht, dass ich mich wirklich wohlgefühlt habe in diesen Situationen. Und ich glaube, dass vor allem auch, wenn ich bei anderen zu Besuch war und so, immer mich so angepasst habe. Mhm. Und ich dachte halt bis vor, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr, als ich die Diagnose bekommen habe, dass es normal ist und dass alle Menschen das machen. Und dass alle Menschen irgendwie eine Maske aufsetzen, sobald sie mit anderen Leuten sind und irgendwie ihr Verhalten ändern. Und bestimmt macht man das zu einem gewissen Grad. Aber halt nicht so, dass man am Ende des Tages komplett erschöpft nach Hause kommt und irgendwie nicht mehr kann und nicht mehr weiß, wer man selbst eigentlich ist. Und das waren so, also so war es in der Kindheit. Und wie gesagt, ich könnte da bestimmt noch so viel drüber reden, aber ich versuche es einigermaßen kurz zu halten. Und dann ging es aufs Gymnasium und ich würde schon sagen, dass da mit jedem Jahr einfach schwieriger wurde. So, und das war auch da haben wir auch in der Diagnose drüber geredet, dass sie auch meinte, das ist ganz normal, weil einfach immer, also die Anforderungen an einen selbst wachsen einfach mit jedem Jahr, auch jetzt im Studium und dann Arbeitswelt. Und manchmal habe ich das Gefühl, es prasselt alles so auf mich ein und ich komme einfach nicht mehr klar. Und da meinte sie, dass es ganz normal das dann sein kann oder das so scheint, als würden dann die Symptome erst kommen oder als würde man dann erst autistisch werden, was ja, also ist man ja von Geburt an. Aber weil man es als Kind einfach noch so viel besser gepackt hat, das alles zu überspielen, und irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und die Anforderungen werden einfach so groß, dass man ja so ein bisschen daran zerbricht und das alles einfach anstrengender wird. Und es wird halt eben auch anstrengender, diese Fassade aufrechtzuerhalten.
Ich glaube, wichtig zu erzählen zum Gymnasium ist, was war das denn für ein Gymnasium? Das ja, hat ich da vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt, ja, dass es nochmal ein bisschen komplizierter
wird. Weiß ich immer gar nicht. Vielleicht wäre es auch an einem anderen Gymnasium noch schlimmer gewesen mit Jungs. So kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium. Keine Ahnung.
Schwer einzuschätzen.
Voll. Und natürlich, also es waren viele Mädchen da mit reichen Eltern, die das auch sehr raushängen lassen haben, die irgendwie immer die Markenklamotten hatten und die sich für was Besseres gefühlt haben. Und ja, keine Ahnung, deren Eltern viel Geld immer der Schule gestiftet haben und so ein Scheiß. Also es war einfach alles ein bisschen weird und ich habe mich da wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt und man wurde schräg angeguckt, sobald man irgendwie nicht mit Handtasche und enger Röhrenjeans rumgelaufen ist. Und das bin ich nicht. Ich hatte eher die weiten Hosen und ja, war auch da einfach immer ein bisschen anders. Und da habe ich es dann einfach, je älter wir wurden, auch einfach so zu spüren gekriegt. Nicht, also ich wurde nie so richtig gemobbt oder so, aber ich habe einfach gar nicht reingepasst. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich hatte wenige Freunde in der Schule und ja, jetzt rückblickend finde ich es immer krass, wie ich das dann doch geschafft habe, da irgendwie einigermaßen gut rauszukommen. Und natürlich, es war nicht alles scheiße, Schule war auch teilweise lustig und ich hatte auch gute Zeiten so. Aber so vor allem dann, als in die Oberstufe ging, das ist dann auch der Punkt, das haben wir, glaube ich, schon mal kurz erzählt, dass ich eine Klasse übersprungen habe. Ich habe mit der ganzen Klasse eine Klasse übersprungen, das heißt Begabtenklasse. So, und wir kamen nach der sechsten in diese Klasse, haben dann zusammen die Klasse 9 übersprungen und hatten noch alle zusammen die Klasse 10. Und dann in der Klasse 11 wird ja eh alles durchmischt, also zumindest in Rheinland-Pfalz, wo man dann Leistungskurse hat. Und dann kamen wir zu denen, die alle so 1-2 Jahre älter waren als wir und die auch genau wussten, ihr seid die Beges-Kinder, also Begabtenklasse hieß Beges. So, und das hat man dann einfach schon gemerkt, so. Und es gab auf jeden Fall viele aus meiner Klasse, die sich da perfekt eingefügt haben und die da zurechtkamen, aber ich halt nicht. So, und ich habe es gehasst und ich habe mich sau unwohl gefühlt. Und ja, und ich würde sagen, da fing es dann auch an, dass ich einfach wirklich sehr mit mir zu kämpfen hatte, dass ich mich viel verglichen habe und eben dieses Anderssein einfach immer präsenter wurde, weil ich auch, wie gesagt, einfach hier und da wirklich zu spüren bekommen habe, was ich bis dahin nie so zu spüren bekommen habe. Und ich habe einfach versucht, einfach gut durch diese Schulzeit zu kommen und einfach mich auf Schule mehr oder weniger zu konzentrieren oder auf meine Freunde außerhalb von der Schule. Da hatte ich dann zum Glück ein paar. Genau, aber es war, also mir war schon klar, dass es mir eigentlich nicht so gut geht.
Wie hast du das zu spüren bekommen, dass du anders bist oder dass du dich anders fühlst?
Naja, einfach, also hier und da wurden schon Sachen gesagt. Wie gesagt, ich wurde jetzt nicht so gemobbt oder so, aber hier und da wurden schon so Sachen gesagt, wo ich einfach so war, so okay. Und einfach, ja, ich habe nicht Anschluss gefunden. Ich hatte nicht wirklich Freundinnen, außer, keine Ahnung, 2, 3. Ich war immer so ein bisschen mit den Nerds einfach. Aber ja, ich war immer sehr für mich. So in vielen Kursen habe ich einfach auch nicht geredet. Ich hatte immer die schlechtesten. Ich finde es auch so dumm, dass man Noten in der Schule für mündliche Mitarbeit bekommt. Ich hatte immer die schlechtesten Noten. Ich war so schlecht in mündlich, weil ich einfach keinen Bock hatte zu reden, weil ich mich nicht melden wollte, weil ich nicht auffallen wollte. So die Sachen, jetzt so ganz grob zusammengefasst. Genau, und ich hatte aber wirklich so meine 2, 3 Freundinnen und wir haben einfach so unser Ding gemacht, so ein bisschen. Und das war schon cool, die haben mir schon auch damals sehr geholfen. Genau, aber wie gesagt, ich habe da schon gemerkt, dass es mir oft einfach nicht gut ging. Das ganze Thema mit dem Körperbild machen wir dann vielleicht wirklich in der Folge, wenn wir über Essstörungen reden. Also das fing dann auch, das fing eh schon früh an, aber da wurde es dann immer präsenter. Da natürlich fing es dann auch im Gymnasium an, dass man sich körperlich verändert hat als Frau, was mir auch sehr, sehr schwer gefallen ist. das irgendwie zu akzeptieren und so. Und das waren dann so diese Sachen, die sich so summiert haben. Also dieses nicht reinpassen, anders sein, die körperlichen Veränderungen und das alles zusammen. Und ich habe da aber mit niemandem drüber geredet. Also ich kann auch niemanden Vorwürfe machen, dass das niemand früher gemerkt hat oder so. Weil ich glaube, nach außen hin habe ich wirklich immer versucht, die einigermaßen glückliche Emily zu sein. Und ja, jetzt um es kurz zu fassen, ich habe da einfach noch mein Abi und alles gemacht, war einfach froh, aus der Schule raus zu sein. Und ich glaube, das war der Punkt, wo es dann ein bisschen bergab ging, ehrlich gesagt. Weil in dem Jahr gab es dann auch viele Veränderungen, halt Abi. Ich habe ziemlich direkt angefangen zu studieren. Mein Bruder ist von zu Hause ausgezogen. Und es war einfach so, ich hatte meinen ersten Freund. Und da kam einfach viel, also so meinen ersten festen Freund. Und da kam einfach viel zusammen. Und ich weiß, ja, wahrscheinlich hatte ich, mir ging es eh schon schlecht. Ich bin eh schon schlecht, würde ich sagen, aus dieser Schulzeit gekommen. Und dann das, diese ganzen Veränderungen. Und ich glaube, das war so der Punkt, ja, wo es mir dann wirklich schlechter ging. Und ich glaube, ich habe mich während der Schulzeit immer noch so zusammengerissen. Einfach damit ich auch, damit man mir nichts anmerkt, damit ich durch die Schule komme. Und ich glaube, dann, danach war so der Punkt, da war es mir so, mir ist auf einmal alles egal geworden, so ein bisschen. Jetzt vielleicht eine kurze Triggerwarnung. Jetzt geht's kurz um Essstörungen und um Essen. Also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann spult ein paar Minuten vor. Aber ja, dann habe ich halt weniger gegessen und ich bin halt sehr schnell, sehr doll in die Essstörung reingerutscht. Und das war auch der erste Moment, wo ich das allererste Mal mit einer Therapeutin gesprochen habe. Und ich weiß noch, ich war in dieser ersten Sitzung und ich kam da raus und war so, okay, ich habe das, das, das. So, und davor, ich habe mich nie wirklich mit mir selbst so richtig beschäftigt. Ich wusste, okay, mir geht's nicht so richtig gut. Ich hätte mir früher Hilfe holen sollen. Aber so auf dem Papier zu haben, so, okay, dir geht's wirklich scheiße eigentlich. Und ich glaube, das war auch so ein kleiner Schockmoment vielleicht in der Familie, wo wir einfach gemerkt haben, okay, scheiße.
Was waren denn die ersten drei Diagnosen, die du bekommen hast?
Genau, das war Anorexie, schwere Depression und soziale Phobie. Und später im Laufe der Jahre, in der ich in Therapie war, habe ich dann noch eine Angststörung diagnostiziert bekommen. Also das waren die vier Diagnosen. Und das sind alles Sachen, die komplett auch auf Autismus hinweisen können. Vor allem diese soziale Phobie und die Angststörung und die Depressionen, die halt dadurch kommen, dass man sich nicht mit dem eigenen Autismus beschäftigt und nicht weiß, was los ist. Das war das dann. Und dann ging es mir echt scheiße. Und ich wurde viel, okay, ich versuche das kurz zu fassen und wir reden da in Ruhe in der Essstörungsfolge. Ja, aber irgendwie, ich check das nicht, warum die Leute, also viele Ärztinnen einfach mich so scheiße behandelt haben teilweise. Also wirklich, es gab Tage, da bin ich mit meiner Mama, also meine Eltern waren natürlich auch verzweifelt und wollten mir einfach helfen. Und wir sind gefühlt von A nach B gefahren, weil die aus der, die vom Arzt haben mich in die Psychiatrie geschickt, die von der Psychiatrie in die Notaufnahme, die von der Notaufnahme in die Psychiatrie und keiner wusste so richtig, wie, wohin mit mir und am Ende war ich wieder zu Hause bei meinen Eltern und wir waren so, ja, toll, irgendwie alles scheiße so gefühlt. Naja, jedenfalls haben wir uns dann um eine Klinik gekümmert und ich hatte Glück, dass ich, also die Wartezeit auf die Klinik war schlimm, aber trotzdem hatte ich im Vergleich, glaube ich, relativ schnell einen Platz. Und dann war ich in der Klinik, ich war in der Schönklinik. Da reden wir unbedingt drüber in der Folge über Essstörungen, weil, Digga, wow.
What the fuck?
Ja, genau, die hat so ungefähr gar nichts geholfen. Ich war da 2 Monate, glaube ich, kam nach Hause und mir ging es so schlecht wie vorher, ehrlich gesagt. Wenn nicht sogar ein bisschen schlechter. Und dann bin ich aber relativ schnell in ein ganz gutes Zentrum gekommen. Ich war einfach froh, dass ich wieder zu Hause sein konnte. Und da habe ich einfach gemerkt, ich muss das so alleine schaffen. Und ja, war dann halt wurde sehr doll betreut von Ärzten und TherapeutInnen und so. Und das hat dann nach einer Zeit ganz gut geklappt, so um das Essstörungsthema mal kurz zu fassen. Und ja, das hat sich alles ganz schön lang gezogen. Ich würde sagen, also so diese schlimme Phase, würde ich sagen, so 2 Jahre vielleicht. Und dann, ja, war ich aber insgesamt so 6, 5 Jahre bei der einen Therapeutin, zu der ich gekommen bin nach der Klinik. Und das war, glaube ich, auch ein kleiner Fehler, dass ich so lange bei ihr war, weil vielleicht hätten andere mir auch früher irgendwie nochmal neuere Diagnosen stellen können. Aber naja, alles im Allen hatte ich schon da ein sehr gutes Umfeld, auch zu Hause und durch meine Hausärztin und halt eben dieses Therapiezentrum, dass das alles ganz gut geklappt hat. So. Trotzdem, also ich hatte dann, wie gesagt, kam dann noch später die Angststörung dazu und ich hatte dann diese vier Diagnosen. Ich war so, ja, okay, macht alles Sinn, ich merke das ja, auch mit dieser Essstörung und Depressionen. Das ist einfach so ein Ding, das, glaube ich, wird nie ganz weggehen. Ich habe bessere Phasen und ich habe schlechtere Phasen. Ich habe aber immer gemerkt, so, das ist es irgendwie nicht so.
Ja, irgendwie, was mich halt bei solchen Dingen immer wieder überrascht, auch jetzt nicht nur auf Diagnosen, was die Psyche angeht, sondern auch, also physisch, dass einfach so selten so dieses große Ganze betrachtet wird und irgendwie es häufig nicht passiert, dass Zusammenhänge geknüpft werden.
Ja.
Und das finde ich so erschreckend jedes Mal, so wo so ganz viele kleine Sachen zusammenkommen, aber dann eigentlich ja gemeinsam ein großes Bild formen. Und ich verstehe nicht, ob das irgendwie einfach daran liegt, dass die Leute nicht dafür geschult sind, so. Oder ob sie irgendwie, es ist ja auch kein Geheimnis, dass sehr schnell gehen manchmal muss, das einfach.
Ja, die sind natürlich komplett überlastet. So. Man merkt ja, wie schwer es ist, irgendwie Therapieplätze oder Klinikplätze oder so zu finden. Es liegt natürlich daran, dass sie komplett überlastet sind. Und ich glaube, guck mal, ich hatte bei dieser ersten Therapeutin diese ersten drei Diagnosen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben alle, die danach kamen, alle Therapeutinnen, dann einfach so für wahrgenommen. Und es war dann einfach so. Und dann habe ich wieder meine Geschichte immer von vorne erzählt. Und dann waren die so, ah ja, okay, die drei Diagnosen und that's it. Und darauf basiert jetzt die Therapie, die wir machen. Also weißt du, ich glaube, das war vielleicht ein bisschen so das Ding, dass man nicht einfach dann von vorne nochmal eine Diagnosesitzung gemacht hat. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie jemand früher drauf gekommen wäre, aber ja, keine Ahnung. Aber ja, ich habe dann so damit gelebt, mal mehr, mal weniger gut, würde ich sagen. Aber ja, es hat dann alles ganz gut gepasst. Ich habe dann auch wieder angefangen zu studieren und dachte so, okay, das sind jetzt einfach meine Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Ich weiß einfach, ich glaube, ich werde für immer so mäßig in Therapie gehen müssen, damit ich das einfach alles schaffe zu bewältigen. Und dann dachte ich, das ist einfach so. Aber ich dachte auch immer so, nee, die checken's nicht so mäßig. So, nee, da ist doch noch irgendwas. Das kann's doch nicht sein. Ich merke doch, da ist noch irgendwas. So, ich war nicht zufrieden mäßig mit diesen Diagnosen, weil ich gedacht habe,
irgendwas fehlt.
Irgendwas fehlt, ja. Irgendwas sehen die nicht. Aber ich wusste ja auch selbst gar nicht, was. Aber es war immer noch so, natürlich habe ich mich in den Diagnosen gesehen, weil sie ja offensichtlich sehr zugetroffen haben. Aber irgendwie dachte ich so, nee, das irgendwie sehe ich mich auch nicht da drin. Und das hat aber für mich auch alles nie so Sinn ergeben. Und dann habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Es war immer so ein unterschwelliges Gefühl in mir. Und ich war dann einfach froh, dass es mir besser ging. Und genau, und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir angefangen haben, dass ich dieses Erstgespräch bei der neuen Therapeutin hatte und halt dieses Gespräch mit dir. Und das war, wie gesagt, der Moment, wo es dann Klick gemacht hat. Und wo ich war so, krass, ich glaube, das hat gefehlt. Und wo ich dann mich so viel mit beschäftigt habe und wo dann natürlich auch die Angst aufkommt, okay, ich beschäftige mich jetzt so viel damit, aber was ist, wenn es das nicht ist?
Ja, da erinnere ich mich auch noch sehr dran. So, ich habe das ja auch dann ab und zu mal gemerkt, dass du dich dann so sehr auf dieses Thema festgefahren hast.
Ja, weil es auch so eine Erleichterung für mich war in dem Moment.
Da konnte ich halt einfach zu der Zeit noch nicht so richtig mitziehen, weil man einfach noch nicht, ich hatte noch nicht diese Klarheit. Und klar, ich war irgendwie auch derjenige, der das so ein bisschen dann angestoßen hat. Und mir ist das ja auch irgendwie aufgefallen. Aber ja, irgendwie konnte ich in dem Moment noch nicht so ganz akzeptieren oder hinnehmen, dass so das auf jeden Fall ist.
Mhm. Und ja, voll, da ist natürlich immer so eine Unsicherheit war noch mit dabei, ja.
Und das hat uns, glaube ich, dann beiden sehr gut getan, als wir dann wussten, dass es halt eben Autismus ist.
Mhm.
Aber da freue ich mich dann, wenn wir nächstes Mal dann auch einfach da über diesen Weg reden und über die Diagnose und wie das so alles abgelaufen ist. Aber ja, es ist irgendwie immer wieder interessant, so diese Geschichte von davor zu hören und irgendwie, ja, also es überrascht mich wirklich jedes Mal wieder.
Was?
Ja, dieses, dass ich so auf diese kleinen Einzelheiten konzentriert wurde und nicht so.
Was ja auch gut ist. Ich meine, es gab auch Phasen, wo es wirklich einfach wichtig war, dass ich jetzt gerade mal nur auf die Essstörung konzentriert wird, so, weißt du. Klar, aber trotzdem denke ich, wenn man irgendwie in der Klinik ist mit sehr gut ausgebildeten Ärztinnen und Therapeutinnen und Psychologen, hätte vielleicht jemand mal auf die Idee kommen können. So, und ich will nicht wissen, und ich glaube, deswegen ist mir auch sehr wichtig, da so drüber zu reden und auch über die Essstörung zu reden und generell über dieses ganze, ja, Frau sein und Autismus zu haben oder Autistin zu sein, darüber zu reden, weil ich will, also es gibt bestimmt, guck mal, mir ging es ja so, es gibt bestimmt so viele Frauen, junge Mädchen, was auch immer, denen es genauso geht und die irgendwie so einen ähnlichen Leidensweg haben und die auch dieses Gefühl haben, so okay, irgendwie glaube ich, aber irgendwas ist da noch und vielleicht hilft denen das und vielleicht werden die, wenn sie sowas hören, mehr darauf aufmerksam und setzen sich auch mit dem Thema auseinander und schaffen es irgendwie, einen Diagnoseplatz zu kriegen. Und ich muss sagen, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so erleichtert. Also einerseits war es auch krass, als ich die Diagnose bekommen habe. Aber andererseits ist, glaube ich, so eine Last von mir gefallen, die seit 25 Jahren einfach auf mir war. Das war so krass. Ich habe einfach gemerkt, so wow, gefühlt, das klingt jetzt sehr abgetroschen, aber gefühlt wurde ich gerade nochmal neu geboren. So. Und es ist einfach so diese Last, die ich 25 Jahre lang mit mir rumgetragen habe und wo ich immer die ich immer versucht habe, irgendwie zu erklären oder irgendwie, ja, warum bin ich so? Warum kann ich nicht normal sein? Oder warum bin ich die stille, ruhige Mädchen? Und warum, ja, keine Ahnung, bin ich immer so zurückgezogen oder was auch immer? Das ist einfach so, das hat so gefühlt Puff gemacht und sich in Luft aufgelöst und auf einmal bin ich so okay mit mir. Mehr oder weniger natürlich. Also ich meine, die anderen Sachen, es ist jetzt auch nicht so, dass die anderen Diagnosen sich dann auch in Luft aufgelöst haben. Natürlich sind das immer noch einfach Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Also das Ding ist dann, keine Ahnung, diese soziale Phobie und die Angststörung, die sind dann vielleicht nicht soziale Phobie und Angststörung als Diagnose, sondern halt eben Autismus, was auch die beiden Sachen beinhaltet, aber halt unter der Diagnose Autismus. So.
Auch nochmal dann anders angegangen werden muss, ja, und eben anders angegangen werden kann.
Ja.
Noch eine Sache zu dem, was du davor gesagt hast. Also ich kenne dich ja mittlerweile schon ganz gut, würde ich sagen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil du auch einfach eine Person bist, die sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Und wenn da einfach 25 Jahre so ein Puzzleteil fehlt, um sich selbst zu verstehen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie erleichternd das sein muss, wenn auf einmal dieses Puzzleteil dann da ist und man das irgendwie einsetzen kann und dadurch einfach viele Sachen sehr viel klarer werden und viele Sachen vielleicht auch für einen selbst so sehr viel akzeptabler oder so einfach okay werden. So. Und das hat mich sehr gefreut, dass es diesen Moment gab. Und ich glaube, diesen Moment könnte es halt bei ganz vielen anderen Leuten auch noch geben, vor allen Dingen bei Frauen, wo wir uns jetzt auch drüber unterhalten haben. Und eventuell schneide ich das raus, wenn das nicht stimmt. Ich werde es nochmal nachschauen. Aber ich glaube, gelesen zu haben, dass 1% der Bevölkerung auf dem autistischen Spektrum sind. Und 1%, das sind in Deutschland einfach 800.000 Menschen. Das ist ganz Frankfurt so. Das ist krass. Und das sind echt viele Menschen. Und
ja.
Es wäre cool, wenn irgendwie, ja, diese Menschen einfach wüssten.
Auch ihr Puzzleteil finden.
Genau. Ui, das hast du schön gesagt.
Und da ist halt auch wirklich ganz wichtig, nochmal zu sagen, wie du auch gerade schon meintest, es ist halt ein Spektrum. So, und ich finde, so diese Aussage, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, ich habe Autismus, oder wenn ich Leuten erzähle, ich bin Autistin, das Erste, was sie immer sagen, ist, ah krass, hätte ich gar nicht gemerkt. Hm. So, ja, Digga, natürlich nicht, weil ich mich den ganzen Tag verstelle, auch jetzt noch mit Diagnose. Natürlich bin ich nicht einfach so überall unmask und so, wie ich bin. So, natürlich verstelle ich mich trotzdem noch, weil aus so Uni-Arbeit und das so, weil natürlich. Das wird
wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, also, ich meine, ich will ja auch nicht immer, also ich will ja auch reinpassen und mich einfügen und so. Und dann merkt man es nicht unbedingt immer, aber wenn ich das mal fallen lasse alles, dann glaube ich, würde man das schon merken. Und natürlich sieht, wie soll man es mir denn ansehen? So, hallo, was willst du hier sehen, ja, was autistisch ist? Also, keine Ahnung, die Aussage mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also ich habe versucht, das jetzt alles irgendwie klar und kurz zu fassen. Es gibt natürlich noch 1000 Sachen, die ich erzählen könnte. Und da wird mir bestimmt auch noch im Laufe des Podcasts, also der Folgen, die wir noch so aufnehmen werden, viel einfallen. Ja, auch so, ich habe mir eben noch, als du geredet hast, habe ich mir so gedacht, so, was irgendwie auch krass ist und glaube ich auch nicht so alle Kinder haben, ist so dieses, sich schon im Kindheitsalter sich selbst so bewusst zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als du gerade drüber geredet hast. Weil da habe ich auch so ein bisschen zurückgeschaut. Ich glaube, als Kind, so das fing bei mir in der, vielleicht Ende der Grundschule, da schon, Anfang der weiterführenden Schule, da fing es so langsam an, weil ich da auch eine nicht so gute Zeit hatte. Mhm. Und irgendwie ja auch erstmal so ein bisschen mich selbst finden musste, was dann aber irgendwie ganz gut funktioniert hat. Aber ja, irgendwie so am Anfang, da war ich einfach so, da war ich und habe einfach gemacht und habe dann nicht wirklich drüber nachgedacht, was ich da tue.
Ja, und ich würde sagen, das ist schon, also war bei mir im Kindergarten, also ich erinnere mich dann noch dran, es war bei mir im Kindergarten schon so, dass ich einfach, ich war mir selbst sehr bewusst und habe mir da schon viele Gedanken über mich selbst gemacht und ja, über die Welt und über das Leben. Und das war mir alles da immer schon so ein bisschen suspekt. Und so, keine Ahnung, über Sterblichkeit. Und also, ja, das war schon als sehr kleines Kind immer sehr präsent bei mir. Und ich glaube natürlich, wenn man sich schon so früh und so doll damit auseinandersetzt, ist vielleicht auch nicht verwunderlich, dass man irgendwann in Depressionen rutscht, ehrlich gesagt. Weil, das ist ganz schön anstrengend, sich so viele Gedanken über die Welt und das Leben zu machen. meine Therapeutin, wo ich dann war nach der Klinik, weil ich habe ja davor Philosophie studiert, hat mir verboten, Existenzialisten zu lesen. Wirklich verboten hat sie mir, damit ich nicht noch depressiver werde. Aber ja, ich glaube, ich habe schon als kleines Kind mir ein bisschen zu viele Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, habe ich jetzt auch oft gelesen und gehört, dass das auch so ein Ding ist, was auch bei Autistinnen eben der Fall ist, dass sie sich selbst so, sich ihrer selbst so sehr bewusst sind. Ja, so ist das. Und jetzt sitzen wir hier und ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast machen und darüber reden können. Und genau, ja, wie das dann alles weiterging und mit der Diagnose, wie es dann dazu kam, dass ich auch einen Termin bekommen habe bei der Diagnose, wie lange das alles gedauert hat und auch wie dann die Diagnose abgelaufen ist, das fand ich auch mega spannend.
Stimmt.
Ich würde sagen, darüber reden wir in der nächsten Woche, oder?
Das klingt nach einem guten Plan und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir das auf so zwei Sessions aufteilen, dann ist das auch nicht alles so direkt so überfordernd für die ZuhörerInnen. Und macht es jedes Mal, jede Woche Spaß, auch noch mehr über dich zu erfahren und das auch alles noch mal so gebündelt zu hören. Und ich hoffe, dass ihr euch auch einfach jetzt ein bisschen besseres Bild davon machen konntet, von Emily machen konntet, von ihrem Weg. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein paar Leuten einfach ein gutes Gefühl geben können, wenn sie diesen Podcast hören. Voll. Dass sie sich ein bisschen verstanden fühlen, dass sie wissen, dass da andere Leute draußen sind, denen es genauso ging oder geht,
ja,
wie euch momentan.
Und dass ich's, also ich muss jetzt mal kurz mich selbst loben.
Ja, unbedingt, bitte.
Manchmal finde ich so krass, dass wir jetzt hier sitzen und es mir einigermaßen gut geht und wir eine eigene Wohnung haben und in Wien wohnen und irgendwie ein ganz schönes Leben. Jetzt gerade, wenn ich das nochmal alles erzählt habe, so, das hätte ich vor ein paar Jahren wirklich nicht gedacht. Also, es geht. Es ist sehr anstrengend, aber es geht und es lohnt sich wirklich.
Das freut mich.
Ja.
Na, gibt es schönere Worte, um mit einem Podcast aufzuhören? Ich glaube nicht.
Doch. Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt.
Okay.
Juhu.
Ja, ich freue mich auch.
Naja, ihr Lieben, so viel dazu. Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt, Kosmos am Träumen und wir hören uns nächste Woche.
Da freue ich mich drauf.
Bis dann.
Und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil und wir hören voneinander.
Bye, bye.
Habt eine schöne Woche. Tschüss.